Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und es geht heute mal wieder um das Thema Schmuck, denn das Thema hatten wir ja schon mal und bei uns zu Gast ist heute Felicia Mühlbeier und wir fangen gleich mit so einer kleinen Vorstellungsrunde an. Frau Mühlbeier, erstmal hallo und erzählen Sie doch so ein bisschen was über sich.
Erstmal hallo und danke, dass ich da sein darf. Wie Sie sagten, oder genau, mein Name ist Felicia Mühlbeier. Ich bin Autorenschmuckschaffende, komme jetzt gerade aus Mannheim, wo ich letztes Jahr mein Atelier eröffnet habe. Zum Autorenschmuck bin ich gekommen über verschiedene Wege. Angefangen hat die Reise 2011 an der Hochschule in Düsseldorf, wo ich einen Studiengang Applied Art and Design belegt habe und so den Autorenschmuck bei Hermann Hermsten kennenlernen durfte.
Ja, wie sind Sie überhaupt auf den Schmuck gekommen? Hat das schon in der Kindheit angefangen? Wenn ja, wie?
Nicht in der Kindheit. Ich habe eine Schulausbildung, die sehr praktisch basiert war, durchlebt und habe nach der Schule eine Ausbildung im Bereich Textil, im Modedesign und Maßschneider gemacht und mich immer für Accessoires interessiert und bin über diesen Weg dann eben aus der Mode raus, eigentlich in die Hoffnung oder in ein Ziel hin, Designer zu werden. Immer wieder mit dem kleinen Hinweis, ja, Design willst du nicht, solltest du nicht eher in die künstlerische Richtung, standhaft geblieben, nein, bis der Weg dann in Düsseldorf eben dann doch sich mehr in die künstlerische Richtung geebnet hat.
Aber jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen, was waren das für eine Schule mit Mode?
Die Schule, das war am Bodensee eine Ausbildung zur Modedesigner, Maßschneiderin, Berufskolleg, genau.
Ein Berufskolleg, das ja, Adolf Zell, oder?
Nee, Friedrichshafen.
In Friedrichshafen, okay, man weiß es ja nicht.
Es gibt ja so viele
mittlerweile. Ja, klar, und dann sind Sie also auf die Idee gekommen, dass die Accessoires und das Design dann spannender ist. Warum haben Sie sich Düsseldorf ausgesucht?
Ich hatte dann 2010 den Abschluss eben am Bodensee gemacht und mir dann ein Jahr lang Zeit genommen, meine Mappe vorbereitet für verschiedene Hochschulen, habe mir verschiedene angeschaut, Pforzheim, Hamburg und Düsseldorf und dann bei der Aufnahmeprüfung in Düsseldorf mich dann für dort entschieden, einfach durch das persönliche Gespräch, die Art der Aufnahmeprüfung, der familiäre Umgang unter den Studierenden. Und auch das Interesse, mal in so einer Großstadt leben zu wollen, haben mich dann dazu gebracht, genau.
Wie sieht denn so ein Studium dann aus? Also das war ja jetzt zunächst mal Bachelor, ja?
Genau, das in Düsseldorf war der Studiengang Applied Art and Design. Ich glaube, mittlerweile hat er auch einen anderen Namen. Der ist auch eben sehr praktisch aufgebaut. Grundlagenkurse, dann Wahlmodule, in denen man sozusagen erstmal seine künstlerischen Fähigkeiten kennenlernt, Dinge ausgelotet werden, Themen besprochen werden, Aufgaben werden gestellt und in dem Bereich genau durfte ich dann immer weiter ins Künstlerische mich vertiefen und habe dann einen Abschluss 2015 gemacht, genau. Zwischenzeitlich hatte ich dann die Möglichkeit, noch ein Semester nach Tallinn, Estland zu gehen. An der Estonian Academy of Arts habe ich ein halbes Jahr verbracht, das war 2014 und habe mich dort noch ein bisschen vertieft oder bin ein bisschen zur Ruhe gekommen und seitdem war es eigentlich dann klar, dass der Autorenschmuck das ist, was mich glücklich macht. Und was, ja.
Und dann haben Sie auf Master weitergemacht.
Genau, also ich hatte dann 2015 den Abschluss gemacht, mir dann wieder ein bisschen Zeit genommen, überlegt, wo und wie es weitergehen könnte. Und bin dann eben auch wieder durch verschiedene Bewerbungsverfahren, verschiedene Gespräche dazu gekommen, nach Ida Oberstein zu gehen. Das ist die Hochschule Trier, Campus Ida Oberstein. Was auch wieder der ausschlaggebende Punkt, das persönliche Gespräch und die Konfrontation war, weshalb mich der Studienort interessiert hat. Das war natürlich ein sehr, sehr großer Kontrast zu Düsseldorf, zu so einem kleinen Dörfchen mitten in der Pfalz. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner es hat, aber es hat nicht viele und es hat auch kein Kino. Es hat keinerlei Möglichkeit der Ablenkung. Diese Hochschule, also der Campus, ist ein komplett eingeschlossener Kosmos in diesem kleinen Städtchen, was sehr gut ist, weil man sich einfach noch mal 2 Jahre lang mit seinen Thematiken auseinandersetzen kann. Und weil auch so eine kleine Besonderheit eben ist, ist der Studiengang, wie er sich nennt, ist einzigartig. Das heißt Gemstones and Jewelry. Und der Masterstudiengang ist eben auf Englisch, weshalb Studierende aus der ganzen Welt in diesem kleinen Fleckchen leben. Das heißt, in der Küche oder in Seminarbesprechungen sitzen Studierende aus Portugal, aus Chile, aus Südamerika, wie gesagt, aus Nordamerika, aus Australien. Und in diesem kleinen Fleckchen kommt die ganze Welt zusammen.
Ist es eigentlich so auf Englisch, wenn ich mir vorstelle, mein Studium wäre auf Englisch gewesen? Ich meine, einigermaßen, man kommt ja so immer mehr da rein, aber wie ist denn das?
Es war eine Herausforderung. Ich hatte auch wirklich Angst am Anfang. Besonders nach den Projektbesprechungen musste man immer eine kleine Zusammenfassung schreiben nach dem Motto, welches Feedback habe ich bekommen, was habe ich verstanden, wo habe ich vielleicht noch Fragen, wo bin ich komplett gegen die Meinung der Professoren oder der Person, mit dem man etwas besprochen hat. Und das eben komplett auf Englisch zu machen, ist, ja, aber mit der Zeit lernt man es. Man lernt seine Sprache besser zu verwenden und man kommt natürlicher rein. Und das ist auch, ja, im Endeffekt, wenn man ein Wort nicht weiß, ist alles a thingy over there. So nach dem Motto, ja, also man schafft es dann doch immer wieder. Und mit der Zeit wird es auch wesentlich natürlicher, weil wir einfach, man spricht den ganzen Tag Englisch, ja, miteinander.
Das Beruhigende ist, die anderen können es auch nicht.
Genau, ganz genau. Außer die Australier und die Amerikaner,
ja, klar,
die Engländer.
Die ja, schon, ja.
Ja, und aber das auch, kann man wirklich sagen, das sind alle sehr hilfreich. Und wie gesagt, das ist einfach eine unglaublich familiäre Atmosphäre gewesen. Und das hat mich dann auch ermutigt, dann nochmal 2018 nochmal ein Auslandssemester zu machen in Göteborg. An der Kunsthof, also, ja, den schwedischen Ausdruck kann ich nicht genau sagen. Das heißt Högeskool von irgendwas HDK. Genau, bei Karin Johansson, wo ich dann auch nochmal Dinge vertieft habe und dann gemerkt habe, wie sehr sich auch mein Englisch in der Zeit zu meinem Auslandssemester in Estland 2014 zu 2018 verbessert hat, dass ich überhaupt keine Sorge mehr hatte, eigentlich auch im Ausland zu leben. Also es hat mir sehr, sehr gut getan.
Ja. Also ich habe mal bei so EU-Seminaren, da hat man eigentlich auch immer auf Englisch geredet. Wenn ich dann mal auf Englisch geträumt habe, ne, wusste ich, jetzt bin ich wieder drin.
Ja.
Ist dir das auch mal so gegangen, auf Englisch zu träumen?
Zu träumen nicht, aber mein Computer ist sehr chaotisch organisiert, weil er Ordner auf Englisch Beschreibung und auf deutscher Beschreibung hat, weil die Phasen sich einfach überschneiden und dann heißt der Ordner dann, ja, Year und nicht Jahr 2019, sondern ja, lauter so Kleinigkeiten, wie die Sprache dann alltäglich in der alltäglichen Benutzung wird.
Genau, und dann irgendwelche Entwürfe, da steht dann Draft dran.
Mhm. Oder auch im Skizzen.
Oder,
in dem Skizzenbuch, Notizen natürlich, weil man schafft es zwar, im Kopf zu wechseln, aber das wird eine sehr natürliche Sprache. Also es wird natürlicher, sich damit auszudrücken.
Ja, Frau Mühlbauer, Sie haben erzählt, dass Sie Ihren Masterstudiengang dann in Idar-Oberstein absolviert haben. Und Idar-Oberstein, das weiß ja sogar ich, ist ja als Schmuckstadt bekannt und ganz speziell für den Lapislazuli. Und ich weiß sogar, dass der blau ist. Aber so wie ich es rausgehört habe, war eigentlich der Lapislazuli zunächst mal gar nicht der Grund, warum Sie nach Idar-Oberstein gegangen sind.
Nee, wie gesagt, bin ich eben aufgrund des Aufnahmegesprächs nach Idar-Oberstein gegangen. Was in künstlerischen Studiengängen gang und gäbe ist, dass man sich erstmal nur persönlich kennenlernt. Und bin aufgrund eben von diesem Gespräch, dachte ich, okay, ich probiere es. Ich habe vorher viel mit anderen Materialien gearbeitet, stets begleitet von dem Element Feuer, wie ich irgendwann festgestellt habe, dass Dinge ich persönlich mit der Flamme zerstört habe oder aufgebaut habe oder eben in einem Keramik- oder Glasschmelzofen mit Glas oder mit Porzellan und da immer auf der Suche nach etwas war und durch das Master-Aufnahmegespräch festgestellt habe, okay, hier werden mir diese Fragen gestellt, vor denen ich mich gescheut habe oder vor denen die ich gebraucht habe, um vorwärts zu kommen. Ich probiere es aus, ich gehe dorthin mit dem Wissen, es gibt zwar jetzt gerade nicht der Art der Materialien, ist nicht der Schwerpunkt dort, aber wer weiß, wie ich anders vorankomme. Und dann hat sich im Lauf der ersten zwei Semester, habe ich mich an verschiedene Steine herangetastet, war zuerst mit einem Stein beschäftigt, dem Milchopal. Das ist ein Stein, der ist sehr weiß, hat einen fast glasigen Charakter, eine Außenhaut, die ist kalkhaltig, könnte man fast sagen. Und bin da aber dann mit der Zeit auch wieder in meinem gleichen Dunstkreis habe ich mich bewegt und bin dann dem Lapislazuli begegnet. Begegnung kann man soweit sagen, in Idar-Oberstein sind die Großhändler des Steins. Es gibt nicht nur die kleinen Shops für die Touristen oder für Leute, die die Stadt besuchen wollen. Es gibt die Straße runter, ein Hinterhof voll Stein. Drusen, Amethyste, Achat, Cachalot, also was das Herz begehrt, tonnenweise liegend. Und da kaufen wir unsere Materialien ein. Und dort kann man eben auch den Lapislazuli einkaufen, der bei dem Steinhändler aus Afghanistan kommt und in verschiedensten Qualitäten kennenlernen, in verschiedensten Blautönen, in verschiedensten Strukturen. Und da wir, ich glaube, die meisten Menschen den Lapislazuli kennen und auch die schönen und die schlimmen Dinge, die aus dem Stein gefertigt werden. Wir denken da an die Edelsteinbäumchen, die fast jede Großmutter zu Hause stehen hat oder die kleinen Elefanten, die jemand aus dem Urlaub mitgebracht hat, ich habe Respekt vor dem Stein, aber ich hatte keine Angst, ihn zu zerstören, weil es gibt irgendwie alles schon daraus. Es gibt so viel daraus, dass er mir die Angst genommen hat, ich könnte ihn kaputt machen, sondern dass er mir die Ruhe gegeben hat, dass diese Arbeit am Stein diese Ruhe gibt, darauf einzugehen, welche Strukturen er hat, welche Art von Einschlüsse, auf was ich achten muss. Und aus diesem Brocken, der Hand groß sein kann oder Fingernagel klein, graviere ich eben meine Arbeiten heraus.
Erinnern Sie sich vielleicht noch an Ihre erste Begegnung? Das hört sich jetzt blöd an, aber so.
An meine erste Begegnung mit Lapis Lazuli?
Ja, ja.
An die nicht, aber ich kann sagen, dass wir als Kinder in Idar-Oberstein am Steinbruch selbst Steine geklopft haben. Das konnte man damals noch machen, Anfang der 2000er, um kleine Quarze zu finden. An diese Begegnung erinnere ich mich. Aber durch diese Masse, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man wirklich einen Garten betritt, in dem Steine bergeweise liegen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es aufgrund meiner eigenen fotodokumentarischen Arbeit oder Notizen 2017 der Lapislazuli langsam meinen Werktisch angefangen hat zu kreuzen. Es war erst einer mit viel Weiß, das heißt mit viel Mutterstein, der eher noch gesprenkelt war, also es sind so wie so blaue Punkte drauf, bis hin er dann immer kräftiger wurde, also der Stein, den ich ausgewählt habe.
Wenn ich das jetzt richtig gehört habe, da haben Sie was von Kindheit und über Idar-Oberstein erzählt. Das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt.
Also ja, das waren aber noch so Ausflüge. Ich glaube, so. Fischbach, da gibt es einen Steinbruch, den man früher als Tourist
oder... Woher kommen Sie eigentlich? Das haben wir, glaube ich, vergessen zu fragen. Oder?
Ganz ursprünglich komme ich aus Hockenheim.
Ah, ja.
Formel 1.
Also, ja, ja, okay. Dann so arg weit ist ja dann auch wieder nicht.
Nee, dann ist es auch wieder nicht, ja.
Okay, dann ist jetzt alles klar. Also das heißt, Sie haben da Ausflüge gemacht und so.
Genau.
So haben Sie das kennengelernt, ja. Aber ich muss da halt immer nachfragen. Habe ich jetzt was überhört?
Aber das haben auch Freunde, die weiter weg wohnen, die ich jetzt mittlerweile kennengelernt habe. Das war ein begehrter Kinderbespaßungsausflug, glaube ich. Oder auch für Eltern.
Naja, ist doch nett, wenn man so Sachen sucht. Hier fährt man dann nach Holzmaden und tut das so Urviecher da ausgraben, Versteinerungen. Das ist so eine ähnliche Geschichte. Ja gut, also über die Ausbildung haben wir jetzt auch schon geredet und vielleicht noch die Frage, um es nochmal zu sagen, warum jetzt eigentlich Lapislazuli? Warum?
Also wie ich sagte, dieser Stein, der ist immer wieder, wenn ich denke, wenn ich diese Brocken kaufe, denke ich, ey, das war jetzt vielleicht der letzte oder das war das letzte Mal. Und dann im Prozess, der wirklich sehr langläufig oder länger dauert, das heißt, ich wähle diesen Brocken aus beim Steinhändler und dann liegen diese Brocken erstmal in der Kiste, der ein oder neue liegt dann auf dem Tisch, wo Stücke liegen, die gerade im Entstehungsprozess sind, wo Stücke liegen, die sind fertig, beeinflusst sich das alles gegenseitig und es ist dementsprechend immer wieder auch was Neues dabei. Also er ist wirklich sehr facettenreich. Er kann aussehen wie ein Gemälde, also wie ein verlaufendes Aquarell. Und dann hat er auch wieder ganz starre, Punkte, wie ich ja vorhin schon mal sagte. Er gibt immer wieder was Neues. Und ich versuch's oder bin auch wieder dabei, mit anderen Steinen Dinge auszuprobieren. Aber alle haben natürlich ihre Eigenarten. Also wenn ich jetzt an einen Versuch gehen würde oder wenn ich an einen Versuch dabei bin, mit versteinertem Holz zu arbeiten. Das ist ein Material, das ist nochmal wesentlich härter zum Beispiel. Also da ist etwas, das reizt mich von der Dauer, wie ich daran sitze, es zu gravieren oder schleifen. Und von der Zeit, die ich brauche, okay, gut, dann braucht mein Körper wieder eine Pause. Also dieser Härtegrad, der spielt auch nochmal mit. Dieses, wie lange kann ich das aushalten, da zu sitzen und eigentlich gefühlt nichts zu tun, außer zu sehen, wie ich da etwas abtrage.
Ja, man hat jetzt also diesen Stein, und da liegt der dann da und irgendwie muss man inspiriert werden, man muss was draus machen. Ja, wie geht es?
Also wie gesagt, der Schaffensprozess am Stein beginnt mit der Auswahl des Steins. Wenn ich mich durch diese Tonnen gewühlt habe und geschaut habe, nehme ich den mit, nehme ich diesen nicht mit, nehme ich den mit, welche Sachen habe ich vielleicht im Kopf, was liegt gerade auf dem Tisch, wo könnte es weitergehen, gibt es eben diese Auswahl an Steinen, Rohsteinen und dann liegen sie erstmal da, dann liegen sie auf dem Tisch oder in der Kiste, dann wird eine herausgeholt, dann wird er vielleicht, wenn er mir zu schön ist, zersägt. Oder mit der Bohrmaschine erstmal ein bisschen brutal behandelt, um diese Schönheit so ein bisschen wegzunehmen, um auch diesen Respekt wegzunehmen und zu sagen, okay, ich kann was aus dem machen, das ist noch mehr als das, was du jetzt gerade bist. Mhm. Und über diese ersten Aktionen, die oft relativ wichtig sind, beginnt dann ein Prozess, dass ich vielleicht nochmal andere Schichten preisgeben, Formen, an denen ich gerade an anderen Steinen arbeite, die sich dann sozusagen mit der Zeit kristallisieren. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich hatte ein Stück, das hatte ich 2017 angefangen und jetzt fertig gemacht 2021 im Januar. Also natürlich sind in der Zwischenzeit andere Stücke entstanden, aber diese Zeit, diesen Stücken zu geben, um zu merken, wo geht es hin? Geht es zu einem Objekt? Geht es zu einem Schmuckstück? Möchte ich Material noch abtragen? Welche Art? Was soll es werden? Und das Ganze eben mit viel Geduld, Ruhe, beobachten und auch von Dingen, die ich mir notiere, durch was ich lese, und was ich aufnehme, die Sammlung, wenn ich durchs Handy scrolle mittlerweile, Fotos anschaue, ach, da hast du das fotografiert, da hast du dies fotografiert, da hast du das, die und die Notiz geschrieben, dieses Sammelsurium an Gedanken gibt sich eben in der Arbeitsweise am Stein wieder preis.
Erzählen Sie doch mal so ein bisschen gerade über diesen Stein, den Sie da jetzt aktuell, von dem Sie jetzt gerade geredet haben, diese Besonderheit, wo Sie sagen, da habe ich bis was in Januar irgendwann rumgemacht.
Das ist ein Anhänger. Der Titel ist aus Rinde geformt. Ist aus Lapislazuli, der aus Afghanistan eben kommt. Und es war graviert war es das zweite Stück aus Lapislazuli. Größe, ja, wir haben hier die Halbliterflasche stehen. Ich sag mal hier, was sind das? Ich glaube ungefähr 15, 12 Zentimeter, irgendwie
ja,
sowas.
Circa, ja.
Genau. Und der lag länger da. Ich hatte ihn auch mal überlegt, zwischendurch fertig zu machen. Dann habe ich die komplette Lösung wieder auseinandergebaut, um festzustellen, nein, das ist es noch nicht, das war es noch nicht. Und dann wieder in die Kiste gelegt. Dann bin ich natürlich umgezogen von Ida Oberstein aus nach Mannheim, wieder rausgeholt. Und dann mit der Zeit, durch andere Bücher, durch andere Gespräche oder durch das Umfeld, habe ich gemerkt, was ich wo verändern durfte und welche Art der Lösungen sich mittlerweile ergeben haben, dass es sich dann ganz natürlich erst durch einen Versuch gefügt hat. Und dann saß ich da und dachte, okay, das war, ich glaube, der 2. Januar und jetzt bist du fertig und fertig für meine erste Einzelausstellung.
Das ja, wie viel Stücke gehören denn zu so einer Ausstellung? Also in Ihrem Fall, natürlich ist es bei jedem anders, aber wie viele Stücke hatten Sie da?
Bei Doreen, also es war Galerie Dor in Niederlande dann, das waren, jetzt muss ich mal kurz durchzählen, es war eine kleine Gruppe von kleinen Pins, das waren alleine 12, so eine kleine Schmuckarbeit, die etwas einfacher zu tragen ist. Und dann bei den großen Stücken sind es, glaube ich, 7 gewesen. Ja, genau.
Also, wie kommt man eigentlich an so eine Galerie? Also, denn muss man denen hinterherrennen oder kommen die auf einen zu? Wie läuft denn das?
Ach, da scheiden sich auch die Geister.
Ja, okay.
Also das läuft ganz unterschiedlich. Mhm. Ich hatte das Glück, nach meinem Abschluss ganz tolle Gärtneristinnen kennenzulernen, aufgrund von Veranstaltungen, Messeveranstaltungen, auf denen ich war, zusammen mit der Hochschule. Und auch, dass eine Galeristin, die ich schon lange bewundert und geschätzt habe, die Hochschule besucht hat, Rosemarie Jäger, die dann meine Arbeiten gesehen hat und meinte zu Theo, meinem Professor, die Felisa darf sich bei mir melden, voller Strahlen. Und dieser Begegnung bin ich natürlich unglaublich dankbar. Und eben durch diese Messen durfte ich andere Galeristinnen kennenlernen. Anna Pürk vom Tegernsee, dann Doreen Timmers eben aus den Niederlanden. Und es ist einfach, also nicht einfach, es ist durch die Qualität der Arbeit und durch ja, aktiv an Ausstellungen teilzunehmen, das Gespräch zu suchen, wenn man irgendwo ist, eine Ausstellung zu besuchen. Und ja, mit der Zeit, sag ich mal so, wird man angeschrieben oder angerufen.
Und die Ausstellungen, die haben über die Hochschule zunächst mal begonnen?
Genau, also die Ausstellungen aus Ida Oberstein raus, das war eine Messegruppe, mit der wir uns auf der Inorgenta in München präsentiert hatten, dann auf der IHM in München, dann haben wir gemeinsam einen Vortrag gehalten in Polen beim Silver Festival in Legnica. Und auf der Intergem Ida Oberstein haben wir uns präsentiert, genau. Und aus diesen Erfahrungen heraus bin ich dann auch selbst auf die MK und G-Messe in Hamburg gegangen, wo ich dann auch wieder eben ganz eigenständig wunderbare Kontakte knüpfen konnte.
Was ist das MK?
Also Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg.
Das kenne ich.
Ja.
Ich wollte jetzt deswegen extra nachfragen. Ja, das MKG kenne ich, aber es wird ja was anderes sein können.
Ja, nee, das ist ein wunderbares Museum.
Ja, das ist toll.
Ja.
Da hatte ich auch schon mal was ausgestellt. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, aber da bin ich auch neugierig.
Ja, damit sind wir jetzt beim Bund der Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker. Heißt es so? Ich glaube so. Das ist noch nicht gegendert. Also gut, haben wir es jetzt gegendert. Okay, ja, weil diese Reihe, die geht ja um Künstlerinnen und Künstler, die bei diesem BDK Baden-Württemberg dabei sind. Ja, wie sind Sie denn dazu gekommen?
Also meine erste Begegnung mit dem Bund der Kunsthandwerker Baden-Württemberg war 2018 aufgrund einer Ausschreibung, die von der Veranstaltungsreihe Gärten und Schlössen hieß es, glaube ich, ein Schlösser. Genau, in Ludwigsburg. Dort haben sie damals aufgerufen zur Teilnahme mit Dingen, Objekten für die Tischkultur, worauf ich mich mit einer Arbeit, die zwischen dem Bachelor und dem Masterstudium entstanden ist, beworben habe. Stonebits, das sind Gefäße für Speisen für die experimentelle Tischkultur für eine Veranstaltung damals in Basel. Und genau, auf diese Ausschreibung hatte ich mich beworben und wurde zur Ausstellung eingeladen und habe dann ganz überraschend eine Auszeichnung bekommen mit dieser Arbeit, was womit niemand gerechnet hat. Also ich auch nicht. Ich wusste noch nicht mal, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Und wurde dann ganz herzlich empfangen und an dem Tag auch Löcher in den Bauch gefragt. Und dementsprechend ist mir der Verband natürlich sympathisch im Kopf geblieben. Und als es dann darum ging, ja, wie geht's jetzt nach dem Studium weiter? Ich möchte aus Idar-Oberstein weg. In welches Bundesland möchte ich denn ziehen? Wohin möchte ich denn überhaupt ziehen? Wie geht es danach weiter mit Netzwerk, Gespräche, überhaupt Kontakte zu knüpfen? Hatte ich mich dann im Januar entschieden, 2020 war das dann genau, Mitglied im Bund der Kunsthandwerker zu werden und damit auch die Möglichkeit zu haben, bei der Staatspreisausstellung teilzunehmen, um so Kontakte nach Baden-Württemberg zu knüpfen an die Szene, die nicht nur den Schmuck betrifft, sondern eben auch andere Gewerke wie Holz, Keramik und so weiter, und bin da ganz froh und glücklich aufgenommen worden zu sein.
Jetzt steht da auf meinem Spickzettel etwas vom Förderpreis für das junge Kunsthandwerk. Hat es auch mit dem Bund zu tun oder ist das wieder was anderes?
Ida, also das hat auch was mit dem Verband zu tun. Das war eben die Möglichkeit, oder mit der Staatspreisausstellung, die dann in Karlsruhe stattgefunden hatte, letzten Herbst, wird der Staatspreis verliehen in den verschiedenen Gewerken und dann eben für die unter 35-Jährigen der Förderpreis, den ich mir teilen durfte oder in dem meine Arbeiten ausgezeichnet wurden durch ein Juryverfahren. Und natürlich dann nochmal ein kleines Schmankerl zu dem Ganzen dazu war, nicht nur im Verband teilzunehmen, sondern auch nochmal noch herzlicher empfangen worden zu sein.
Mhm. Genau. Ja, jetzt muss ich aber doch den Text, alle haben es ja nicht gelesen auf unserer Ankündigungsseite, manche schalten halt einfach ein. Deswegen lese ich es jetzt einfach mal vor, weil es jetzt genau darum geht. Ich hoffe, das kriege ich hin, weil ich meine Brille vergessen habe. Also, mit ihren erstaunlichen Schmuckstücken, zum Beispiel aus dem traditionellen Schmuckstein Lapislazuli, entwickelt Felicia Mühlbauer in Traditionen von Idar-Oberstein geradezu in einem geradezu in einem Quantensprung fort. Okay. Entwickeln, ja. Also, Form wird hier komplett entmaterialisiert, das Material an die äußersten Grenzen des Machbaren geführt. Die kostbare Fragilität des Objektes bietet sich als poetische Metapher für unterschiedlichste Assoziationen an und manifestiert eine neue, inspirierende Position für den innovativen Umgang mit Mineralien und Edelsteinen in der zeitgenössischen Schmuckkunst. Soweit der Kommentar der Jury zum Förderpreis für das junge Kunsthandwerk 2020. Warum ich vor Heinz Stocken kam, da ist tatsächlich ein grammatikalischer Fehler drin. Und dann habe ich mich verlesen.
Okay. Das ist Stolperstein.
Ja, klar, dass man merkt, ich lese. Ja, äußerste Grenze, Quantensprung. Was machen Sie damit? Was ist da das Besondere, dass man sagt, jetzt hier?
Also für mich ist das eigentlich das Natürlichste, was ich mache. Und für die Außenwelt oder auch für Menschen, die den Stein kennen, diesen robusten, dieses feste und starke Material zu einer Materialität zu treiben, also herunter zu gravieren in eine Feinheit, die ab und zu nur so dick ist wie ein 80-Gramm-Blatt.
Also das heißt, die ganze Sache ist jetzt eigentlich aus diesem Stein, ist jetzt mehr so ein Blatt, was Dünnes geworden.
Etwas ganz Feines, genau, ja. Etwas Hauchdünnes, genau.
Und das ist das Besondere. Aber das ist doch sicher eine wahnsinnige Arbeit, so einen Stein so fein hinzukriegen.
Also wir sprachen ja vorhin von dem Stück von 2017 bis 2021.
Ja gut, dann kann ich mir das vorstellen.
Ich brauche zum einen Ruhe, weil bei diesem Arbeiten ganz viel passiert. Also zum einen laufen die Maschinen, mit denen ich arbeite, zum einen gibt es Außengeräusche und um diesen Stein so fein bearbeiten zu können, muss ich entspannt und bei der Sache sein. Und das zu bekommen oder das immer hinzukriegen, dass nicht nach 2 Minuten alles zerbricht oder man den falschen Aufsatz benimmt oder man ungeduldig wird und gegen die Maschine drückt, das trägt alles dazu bei, dass es eben machbar ist, mit der Zeit den Stein so weit runter zu brechen und ihn zu entmaterialisieren.
Das heißt, man braucht also ganz wichtig extreme Konzentration, sonst geht's nicht. Ja, man muss sich konzentrieren, ein kleiner Fehler, dann macht es bing und dann ist es kaputt.
Ja, also es macht dann Platsch und man flucht, das kommt noch dazu. aber genau, das sind einfach, also mit dieser Konzentration meine ich eben auch, sich auf dieses Stück einzulassen. Also es hat natürlich am Anfang ein gewisses Geräuschpegel und dann, je dünner es wird, auf die Geräusche zu achten, oh, da ist eine zahnte Stelle, dann darauf zu achten, okay, der Stein hat hier den und den Blauton, das heißt, der könnte den und die Härte haben, da darf ich ein bisschen mehr drücken, da muss ich aber nebendran, 2 Zentimeter nebendran wieder vorsichtiger sein, weil das ein anderer Blauton hat, das heißt, der könnte eine andere Härte haben und aufgrund dessen einfach wirklich in dem Moment zu sein. Nicht beim Gespräch mit Freunden, Kaffeeklatsch von vor 2 Tagen, sondern jetzt bei mir und im Werkstück.
Ja, man kann nicht nebenher Dudelfunk hören, weil man muss ja, das habe ich jetzt rausgehört, man muss auf den Stein hören. Frau Mühlbauer, was ist eigentlich Ihre offizielle Berufsbezeichnung?
Meine offizielle Berufsbezeichnung? Also ich sage, ich bin Autorenschmuckschaffende. Schmuckmachende,
ja. Okay. Ja, und in der Pause, das ist ja das Schöne an Musikpausen, da kann man sich immer mit dem Gast so ein bisschen unterhalten, was noch interessant ist. Und da haben Sie mir was von einer Wanderausstellung erzählt.
Genau, mit 3 weiteren Schmuckschaffenden, die sind alle 3 noch im Studium, habe ich vor, mittlerweile schon so 2 Jahre her, das Konzept von einer Wanderausstellung entwickelt. Ursprünglich nur für einen Ort, letztes Jahr in Paris. Aber aufgrund der Lage hat sich das Ganze eben ja ein bisschen an Eigendynamik entwickelt und durfte wachsen. Das Ganze läuft unter dem Titel From the Jauntiness of Absence, also auf Deutsch von der Heiterkeit der Abwesenheit, haben wir ein Ausstellungskonzept entwickelt, was Randnotizen thematisiert. Das heißt, Dinge, die entstehen während des Schaffensprozesses von Schmuck. Das heißt, die Skizzenbücher, die wir führen, Zeichnungen, Objekte, Dinge, die im Studium ganz wichtig sind, auch zum Besprechen, und die dann aber in der Regel mit der Zeit in den Schubladen landen, aber eigentlich wirklich ein essentieller Teil des Schmuckstücks sind, weil sie eben zu Erkenntnissen geführt haben, weil es Materialstudien gewesen sein könnten oder als auch eben einfach zu Misserfolgen führen kann, diese Dinge eben nach dem Studium weiterhin auszustellen. Und das Ganze wurde dank finanzieller Unterstützung mit einer Publikation begleitet, die jetzt im Frühjahr erschienen ist. Und die erste Ausstellung hätte in Paris stattfinden sollen, letztes Herbst. Die mussten wir leider absagen aufgrund der Situation. Aber die hatte uns dann noch ein bisschen mehr Zeit geschenkt und mehr Aufmerksamkeit für das Buch und durfte dann jetzt zum ersten Mal in Tallinn ausgestellt werden, in Estland wieder. Da komme ich auch gerade her. Die haben wir letzte Woche abgebaut und wird jetzt im Ende Oktober im Deutschen Goldschmiedehaus in Hanau zu sehen sein, wo wir uns sehr, sehr drauf freuen und auch sehr dankbar sind, von Frau Dr. Weber diese Unterstützung zu bekommen, für junge Schmuckschaffende diese Plattform zu bieten und diese Relevanz eben zu verstehen, dass das eine Wertigkeit hat, gezeigt zu werden.
Was ist das Besondere an dieser Ausstellung? Ein bisschen haben Sie ja schon was erzählt, aber ich glaube, Sie haben vorher, wenn ich es richtig gehört habe, dass auch so Entstehensprozesse drin sind, oder?
Genau, also das Besondere sind zum einen, dass wir ein bisschen was von unserem Kochtopf preisgeben, aber natürlich Momente, in denen man sich schützen muss, dann auch zurückhalten. Also wenn es Dinge sind, die gerade noch im Entstehungsprozess sind oder bei dem einen vielleicht etwas zu persönlich wird, diese dann nicht zu zeigen, aber einfach der Außenwelt mitzuteilen auf unsere Art und Weise, das entsteht, wenn wir über Schmuck nachdenken, wenn wir an einem Werkstück sitzen, wenn wir 3 Tage lang vor einem Blatt Papier sitzen, während wir was anderes, also wenn wir es zeichnen, aber an etwas denken, was gerade auf dem Werktisch liegt. Dass diese Dinge eben auch, ja, dass es diese Dinge auch gibt. Und es ja nicht heißt, wir haben diese eine Idee, die setzen wir um, sondern zwischen dem Stück, was in der Galerie liegt und was auf dem Tisch liegt, sind viele Schritte dazwischen passiert.
Ja, jetzt kann man ja von Ausstellungen und so nicht leben. Man muss die Sachen ja, also denke ich mal, an die Frau, an den Mann bringen. Wie läuft es bei Ihnen?
Da hatte ich ja zu Anfang schon gesagt, da hatte ich Glück oder bin froh, eben wunderbare Galeristinnen zu haben. Ich kann da auch nur von Frauen sprechen. Ich habe keine männlichen Galeristen. Genau, oder durch Verkaufsausstellungen, durch Messen wie die MKG-Messe, die ich erwähnt hatte, dass solche Veranstaltungen natürlich unglaublich wichtig sind, dass der Schmuck gesehen wird, dass Menschen das tragen, dass Menschen das besitzen wollen. Und darüber verkaufe ich. Oder kleine Arbeiten durch Social Media.
Ja.
Es hat mittlerweile einen Stellenwert, den hätte man am Anfang des Studiums, als die Reise begann, nicht gedacht.
Frau Mühlbauer, was für Pläne für die Zukunft haben Sie? Wie soll es weitergehen?
Also erstmal mit der Hoffnung, dass es weitergeht. Dass im Herbst die Veranstaltung, von der ich vorhin gesprochen hatte, stattfindet, dass die MKG-Messe dieses Jahr stattfinden wird, dass das Atelier weiter wächst, wo ich noch ein paar Maschinen repariere oder verbessere. Genau, einfach, dass es weitergeht. Und diese Pausen tun uns zwar, glaube ich, zwischendurch gut, aber ich wäre froh, wenn der Winter dieses Jahr ein bisschen...
Genau, jetzt reicht's.
Ja.
Ja gut, dann wünschen wir uns doch gegenseitig, dass es weitergeht, dass wieder einigermaßen Normalität eintritt, dass man wieder Zeit für die Kunst hat, wieder Zeit dafür hat, andere Leute nicht nur auf Videokonferenz, sondern direkt kennenzulernen oder sich mit denen auszutauschen. Ja, Frau Mühlbauer, schön, dass Sie da waren. Es war eine sehr spannende Stunde mit Ihnen und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Generell als Schmuckdesignerin und natürlich auch ganz speziell mit dem Lapislazuli. Tschüss.
Vielen Dank.
Ja, das war die Plattform mit Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.